haben so einen Zettel. Wenn nicht, müssten Sie kurz die Hand heben. Alle versorgt? Gut. Ich möchte beten. Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen, aber nicht lieben, dass wir es hören, aber nicht tun, dass wir ihm glauben und ihm nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Wochenpsalm zum heutigen Sonntag. Jeder Sonntag kriegt einen Psalm zugeordnet. Der Wochenpsalm für diese Woche ist Psalm 25. Sie brauchen den Zettel im Moment noch nicht. Drehen Sie ihn mal um. Wenn wir den Psalm lesen, überhaupt wenn wir Psalmen lesen, dann hören wir immer erst einmal einem anderen Beter zu. Ein Beter nimmt uns hinein in sein Gespräch mit Gott. Wir hören zu und hören mit. Ich will gleich versuchen, diesen Psalm mit Ihnen zu bedenken. Nicht so, dass Sie sagen, oh, war schön, mal jemandem beim Beten zuzuhören, sondern damit Sie sich selbst fragen, wo stehe ich? Wie steht es um meine Beziehung zu Gott? Wie steht es um mein Beten? Was habe ich meinem Gott zu sagen? Dieser Psalm 25 ist kein spontanes Gebet, eher kunstvoll gestaltet. Im hebräischen Original beginnt jeder Vers mit dem jeweils nächsten Buchstaben des Alphabets. Hier hat jemand lange nachgedacht über sich, über seine Lage, über seinen Gott. Und dann hat er das alles in ein Gebet gefasst. Ich will Ihnen heute diesen Psalm nahebringen und damit eine Einladung aussprechen. Lesen Sie und beten Sie Psalmen. Drei Schritte möchte ich mit Ihnen gehen. Erstens will ich die Nöte des Beters dieses Psalms versuchen zu greifen. Was treibt ihn um? Und finden wir uns in seiner Situation wieder? Und zweitens will ich zeigen, dass der Beter dieses Psalms, dass David weiß, an wen er sich wendet. Er kennt seinen Gott ganz genau. Wenn man betet, dann muss man wissen, zu wem man da spricht. Und dann schauen wir uns diesen Psalm einmal an. Wie kann ich, wie kannst du, wie können wir vielleicht wieder neu lernen zu beten? Der Psalm ist als Psalm Davids überschrieben. Psalm Davids. Und was diese Überschrift bezweckt, das passiert jetzt im Moment bei Ihnen. Sie erinnern sich an das, was Sie vielleicht von David wissen. Da ist David der Schafhirte. Da ist David der Sieger im Kampf gegen Goliath. Da ist der David, der die Auseinandersetzungen mit Saul aushalten muss. Da ist David, der seinen Freund Jonathan betrauert. Da ist David der König. Der König, der, als er einmal nicht in den Krieg zieht, große Schuld auf sich lädt. Ehebruch und Lüge und Verrat und Anstiftung zum Mord. Und da ist David der Vater, der so viel Streit im Haus hat, dem die Söhne zu schaffen machen und der Kinder beerdigen muss. Und da ist David der starke Mann, dem am Ende seines Lebens das Heft des Handelns ganz aus der Hand genommen wird. Am Ende seines Lebens liegt er frierend im Bett. Da ist überhaupt David, einer, der alle Höhen und Tiefen eines Lebens durchgemacht hat, einer, dem alle Nöte des Lebens nicht unbekannt sind. Dieser David weiß, wovon er spricht, wenn es um die Bewältigung eines Lebens geht. Und ich möchte drei Nöte des Lebens Davids herausgreifen. Die Feinde, die Frage nach dem richtigen Weg und die Schuld. Die erste Not Davids, seine Feinde. Schon früh im Psalm in Vers 2 bittet er, Herr, es besteht die Gefahr, dass die Feinde über mich triumphieren und dass ich untergehe. Bitte lass das nicht zu. Feinde sind nicht nur bewaffnete Gegner. Alles, was mir feindlich entgegentritt und droht, mich zu überwältigen, kann mir ein Feind sein. Die Aufgaben, die vor mir liegen und mir zu groß erscheinen, die Krankheit, das Alter, die Schwachheit, die mir wie ein Monster entgegentreten und versuchen, mich klein zu kriegen? Vielleicht sind die Feinde auch die Gefühle, die ich nicht kontrollieren kann, die Trauer, die Wut, die Verzweiflung, die Langeweile, die Müdigkeit, die Gier, die Versuchung, der ich nicht widerstehen kann. Und vielleicht ist es einfach auch die Hilflosigkeit und die Angst vor morgen. In Vers 19 heißt es, es sind so viele Feinde, Herr. Ich komme allein nicht dagegen an. Finden wir uns in dieser Not Davids wieder? Die zweite Not Davids, die Frage nach dem Weg. Die Frage nach dem guten, nach dem klugen Weg, immer wieder taucht das Motiv in diesem Psalm auf. Immer wieder bittet David um Orientierung. Herr, ich sehe nicht, was dran ist. Zeig du mir deinen Weg. Erstaunlich, der große David hat keinen Plan. Der große David sagt nicht, alles klar, Herr, läuft, kein Problem, ich komme schon klar. Sondern in seiner Hilflosigkeit muss er sich eingestehen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Gott, was ist dein Weg? Finden wir uns da? Wie oft sehen wir den nächsten Schritt nicht? Was ist dran und wie kann es weitergehen? Und die dritte Not, die David benennt, die Frage nach der Schuld. Die Schuld seines Lebens macht David zu schaffen. Alte Fehler bleiben präsent. Die Altlasten seines Lebens, in Vers 7 sagt er, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Das Alte ist nie einfach weg, es kommt immer wieder hoch, es belastet. Dieser Gedanke hätte ich damals doch nicht. Und ich denke, es geht hier um mehr als um die Bathseba-Geschichte, an die wir vielleicht alle zunächst denken. David weiß und hat begriffen, dass er immer und immer wieder sein Ziel verfehlt. Dass er nicht so lebt, nicht so handelt, nicht so denkt, nicht so redet, wie es in Gottes Augen gut und richtig wäre. Und das macht ihm zu schaffen. Und das treibt ihn in diese wiederholte Bitte um Vergebung. In der Mitte des Psalms, in Vers 11, steht diese große Bitte. Vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Im Gegensatz zu David scheint mir, dass uns unsere Schuld doch oft so ein bisschen egal ist. Ist eh vergeben in Christus. Ein Schuldeingeständnis vor Gott, das erscheint uns fast überflüssig. Legt Gott da wirklich Wert drauf? Muss das sein? Buße, bitte um Vergebung, bitte um Entschuldung. Braucht es das? Aber wie oft leben wir an Gottes Willen vorbei im Umgang mit uns und mit dem Nächsten? Und was tragen wir alles an Unbewältigtem mit uns herum? Wäre nicht das eine oder andere in Ordnung zu bringen? David kann sich eingestehen, Herr, ich hab's nötig, dass du mir meine Schuld vergibst. Finden wir uns da? Das sind die drei großen Nöte Davids, die Feinde, die Frage nach dem guten Weg und die Frage nach der Schuld. Ein zweites. David aber kennt seinen Gott. Seit Jahren steht David in einer Beziehung mit Gott. Sie sind gute und schwere Wege miteinander gegangen. Sie sind miteinander vertraut. Gott hat getragen, Gott hat geführt, Gott hat gehalten, Gott hat getröstet, Gott hat gemahnt und Gott hat vergeben. Und Davids Glaube, das war sicher nicht immer einfach. Manche Frage und mancher Zweifel. Aber Gott und David sind gemeinsam bis zu diesem Moment gekommen, in dem David jetzt diesen Psalm schreibt. David kann sagen, dass er weiß, wie sein Gott ist. Gott ist gütig, Gott ist gerecht. Seine Wege sind Gnade und Treue. Und David weiß das aus Erfahrung. David hat das erlebt und erfahren. Es ist wahr. Auch Sie und ich sind bis zu diesem Moment heute Morgen hier in der Johanneskirche um 10.38 Uhr mit Gott gekommen. Wie immer diese Gottesbeziehung sich gestaltet hat in den letzten Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Wie steht es um Ihre Gottesbeziehung? Kennen Sie Ihren Gott gut? Und wann haben Sie zum letzten Mal formuliert, was Sie glauben? Gerade im Glaubensbekenntnis, ja, aber wann im Gebet? Wann haben Sie ausgesprochen, was Sie von Ihrem Gott wissen? Mit einem vertrauten Freund redet man anders als mit einem Fremden. Das Wissen um den anderen schafft Vertrauen und gibt Sicherheit. Und ein gutes Verständnis, wer dieser Gott ist, an den ich glaube, das stellt meinen Glauben auf einen sicheren Grund. Gebet bedeutet nicht nur, und das lernen wir gleich bei David, dass ich Gott sage, was ich von ihm will, sondern im Reden mit ihm drücke ich aus, wer er für mich ist. Und jetzt drittens drehen Sie das Blatt um und wir hören den Psalm und denken seinen Worten nach. Und ich sage es gleich, Sie brauchen nicht alles behalten. Sie nehmen den Zettel nachher gerne mit. Vielleicht wird Ihnen der Psalm zum Wochenpsalm, vielleicht ist es ein Satz, ein Vers, eine Formulierung, die Sie zum eigenen Gebet machen wollen und dann ist es gut. Hören wir David zu, wenn er mit unserem Gott redet. Nach dir, Herr, verlangt mich. Das ist der Einstieg. An wen soll ich mich sonst wenden als an diesen Herrn? Und David wendet sich Gott ganz zu. Meine Seele, alles, was mich als Person ausmacht, Herr, das halte ich dir hin. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Vielleicht gehen Sie einfach mit dem Daumen die Versanfänge nach, dann passt das. Vers 2. Mein Gott, ich hoffe auf dich. David spricht Gott sein Vertrauen aus. Ich bin schwach, ich bin darauf angewiesen, dass du mich hältst und dass du mich trägst. Mit allem, was ich bin und habe, ich klammere mich an dich und auf dich will ich mich verlassen. Noch in Vers 2, mein Gott, ich hoffe auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass die Feinde nicht frohlocken über mir. Herr, es kann doch nicht sein, dass diese Feinde, dass die am Ende mir sagen dürfen, wir haben ihn klein gekriegt. Dieses Gefühl in mir, die Überforderung, die Krankheit, die Angst, so viel stellt sich gegen mich. Herr, Herr, lass es nicht zu, dass ich unter die Räder komme. Vers 3. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. David weiß das aus Erfahrung, Gott ist treu. Und Gott lässt die, die ihm vertrauen, nicht hängen. Darum kann er jetzt in seiner Not bekennen, dass er an einen guten Ausgang glaubt. Und ich glaube damit, wir gehen auf Ostern zu, der Sieg Jesu am Kreuz gibt die Gewissheit, am Ende triumphiert eben nicht das Böse. Das Wort, das Paulus im Römerbrief schreibt, gilt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Niemand wird beschämt. Oder mit noch einfacheren Worten, niemand ist am Ende der Blöde, wenn er seine Hoffnung auf Gott setzt. Niemand. Vers 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit, lehre mich. Du bist der Gott, der mir hilft und täglich warte ich auf dich. Du bist doch der Gott meines Heils. Du bist doch der Gott, der mich rettet. Gott, hilf mir. Aber David macht etwas Spannendes. Er bittet nicht nur um Rettung. Rettung nehmen wir gerne an. Aber er betet weiter. Dann, Gott, leite mich und lehre mich auch. Dann nimm du mein Leben in deine Hand. Will ich mich von Gott nur retten lassen? Oder bin ich bereit, mich von Gott leiten und lehren zu lassen? Oder hat das dann die Einschränkung, Gott bitte nur, solange es mir passt? Solange ich mich toll dabei fühle und solange du, Gott, nichts Großes von mir willst. David betet anders. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Das ist ein mutiges Gebet. Die Verse 6 und 7. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Und gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Merken Sie, wie da jemand ringt? David weiß, wenn du Gott Sünden anrechnen würdest, dann kann keiner bestehen. Also betet er: Gott, wenn du auf mich siehst, dann vergiss bitte deine Gnade und deine Barmherzigkeit nicht. David weiß, Schuld vergeht nicht einfach mit der Zeit. Das Alte, das ihn zu schaffen macht, das erledigt sich nicht irgendwann von alleine. Sondern Gott muss ein Neues schaffen und vergeben, und erst dann ist es erledigt und kann gut werden. Schuld muss vergeben werden, sonst wird's nicht gut. Und in Christus kommt diese Barmherzigkeit Gottes zu uns. Genau das, worum David hier bittet, das will Gott tun. Er blickt nicht auf unsere Schuld. In Christus schafft Gott Vergebung und Heil. Und im Abendmahl hören Sie diese Sätze. Hören wir, du und ich, diese Sätze. Christus für dich gegeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin im Frieden des Herrn. Die nächsten drei Verse, Sie sehen, so richtig tief kann man bei so einem langen Text nicht tauchen, aber Sie haben die ganze Woche Zeit. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist der Sünder den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Dieser Gott, zu dem ich gehöre, der ist gut und gerecht. Halten wir daran fest, denn das gilt, und das gilt immer. Uns treiben Fragen oft um, und die führen uns zu einer anderen Haltung. Gott, ich glaube nicht, dass du gerecht bist, und gut schon gleich gar nicht. Und Fragen wie: Gott, eigentlich weiß ich's doch besser als du. Lassen wir das. Mit Stolz und Hochmut kommen wir hier nicht weiter. Er leitet die Elenden, die Demütigen recht. Wie wäre es, Gott einzugestehen: Herr, ich verfehle mein Ziel nur zu oft und ich habe nichts zu bringen. Wie wäre es, einzugestehen: Ich bin bereit, mich unter dich zu beugen. Damit kann Gott etwas anfangen. Dann kann er Wege aufzeigen und dann kann er mitgehen. Es ist eine gegenseitige Sache. Gott ist gnädig und treu, und darum halte ich mich an ihn und seinen Willen. Ich halte mich an ihn und er hält mich. Vers 11, die Mitte des Psalms, ich hab's schon gesagt: Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Nochmal, David, hast du doch in Vers 7 schon gesagt. Ist es jetzt nicht mal gut mit dieser Sündenvergebungssache? Gott, müssen wir da nochmal drüber reden? Ja. Gott würde sagen, ja, weil auch bei dir immer wieder was schief läuft. Und ja, weil ich dir jeden Tag Gelegenheit zu einem neuen Anfang geben will. Darum müssen wir immer und immer wieder auch darüber reden. Jetzt wechselt der Ton. Das Bekenntnis, das Reden des Psalmbeters über Gott wird fortgesetzt. Jetzt ist es fast wie ein Lehrgespräch. Frage und Antwort. Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Das ist der, dem Gott den Weg weist, den er wählen soll. Gottes Furcht und Wegweisung Gottes geht miteinander. Es geht nie um Angst vor Gott, aber um die Bereitschaft, ihn zu ehren, ihn zu lieben, gottesfürchtig zu sein. Und wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor Gott lebt? Ihn lässt der Herr den guten und den gangbaren Weg erkennen. Guter und gangbarer Weg, dann ist man unterwegs. Aber es geht nicht nur um ein Unterwegssein mit Gott, sondern Vers 13, der wird im Guten wohnen und seine Kinder werden das Land besitzen. Das ist ein Segenswort. Hier fehlt die Zeit, das alles auszuführen, aber ganz kurz. Es geht nie um ein Glaube und dann wird alles irgendwie gut. Das ist zu einfach. Manche Dinge gehen in dieser Welt nicht gut aus. Manche Krankheit bleibt bis zum Ende und mancher Tod muss gestorben werden. Was dieser Vers aber sagt, ist, wer den Herrn fürchtet, wer ihm nachfolgt, dessen Seele wohnt im Guten. Der gewinnt Ruhe. Sein Leben wird stabil, seine Füße stehen auf sicherem Grund und auf weitem Raum. Und dieses Leben gewinnt bei aller Not trotzdem Sicherheit und Zukunft. Im Psalm 23 am Ende, Sie kennen den Vers, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Vers 14. Am Rat des Herrn haben die teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Das ist steil. Wer Gott vertraut und sich auf ihn einlässt und ihn fürchtet, der wird von Gott ins Vertrauen gezogen. Vielleicht nicht in der Unmittelbarkeit wie David, zu dem Gott direkt redet, aber doch so, dass Gott Einblick in seinen Willen gewährt. Es ist nicht arrogant, wenn ich sage, dass ich weiß, was Gott gefällt. Und dass ich weiß, was Gott vorhat. Und dass ich weiß, wie Gott ist. Je länger ich mit Gott gehe, desto vertrauter wird er mir und ich verstehe, wie er ist und was ihm gefällt und wie er handelt. Gott möchte uns gar nicht fremd sein. Ja, man darf über Gott Bescheid wissen, man darf Gott gut kennen. Vers 15. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Manchmal sagen Eltern zu ihren Kindern, guck mich an. Guck nicht woanders hin, nicht auf das, was dich ängstigt, nicht auf das, was vielleicht gefährlich ist, nicht auf das, was verwirrt oder was ablenkt. Schau mich an. Gott sagt, sieh mich an. Und David hat das verstanden, dass er wissen muss, auf wen er schaut. Es klingt ein bisschen nach Jungschar, aber Blicke auf Jesus ist wirklich ein guter Rat. Das klingt ein bisschen billig, aber machen wir das doch mal. Wo schauen wir überall hin, was ängstigt uns, bedrängt uns, lenkt uns ab, führt uns in Versuchung? Meine Augen sehen stets auf den Herrn, sagt David. Und er zieht meinen Fuß aus dem Netz. Die Verse 16, 17 und 18. Wieder so eine Bitte, die man zur eigenen machen kann. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Was für ein Gebet. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sieh dir an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir meine Sünden. Da steht mitten im Gebet einer immer noch in seiner ganzen Hilflosigkeit vor Gott. Ihm ist eng ums Herz. Herr, hilf mir raus. Alle Not, die innere und die äußere, kommen zusammen. Jammer und Elend. Und diese Not geht nicht weg. Und David betet immer noch. Er weiß nichts anderes, als sich weiterhin diesem Gott hinzuhalten. Wo soll er denn sonst seine Hilfe herhaben? Es ist das Problem des Monotheismus. Wenn man nur einen Gott hat, muss man sich mit allem immer an diesen einen Gott wenden. Man kann nicht einfach zu einem anderen gehen. Und das will geglaubt und ausgehalten werden. Und David macht das hier. Bei allem Jammer und Elend, wo soll ich denn sonst hin? Sieh dir mein Elend an. Gott erspart uns manche Not nicht. Gott mutet uns manches zu. Das ist so, aber mitten in der Not ist er ansprechbar, weil er sich nicht davon macht, weil er sich meiner Not nicht entzieht. Vers 19. Sieh, wie meine Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Diese Erfahrung müssen manche von uns machen, das gibt es. Das gilt für unser eigenes kleines Leben mit allen Anfeindungen, mit allem, was sich uns wie so ein Goliath in den Weg stellt. Gefühle, andere Menschen, die Umstände, die Nöte des Lebens, sie alle sagen, na, wie ist es jetzt mit deinem Gott? Und sie versuchen uns klein zu kriegen. Und dass der Feinde so viele sind, gilt an diesem Sonntag, wir gedenken der verfolgten Brüder und Schwestern, auch für unsere Brüder und Schwestern weltweit und ganz real. Der Feind stellt sich dem Gläubigen in den Weg. mit gewalttätigem Hass und er verfolgt und er tötet. Mit diesen Versen können wir es Gott klagen, vor Gott benennen, ihn um Bewahrung bitten in der eigenen Not für uns und für andere. Vers 20, bewahre meine Seele und errette mich und lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue dir. Möge Gott meine und deine und unsere Seele in der Anfechtung und Not bewahren. Hier hat das Ich bete für dich seinen Platz. Gott ist Schutzraum, der Rückzugsort, bei ihm ist Sicherheit und seit Ostern dürfen wir glauben und vertrauen, dass Gott nicht zulassen wird, dass der Triumph des Feindes am Ende steht, sondern er. Die letzten beiden Verse. Der Psalmbeter weist noch auf zwei Dinge hin und die sind wichtig. Jede Gebetszeit, die wir uns in der Stille nehmen, am Küchentisch, im stillen Kämmerlein, wo auch immer, endet, wir sagen Amen und dann gehen wir hinaus aus diesem Gebet wieder in unseren Alltag. Gott geht mit. Und vielleicht greift Vers 21 das. Und das ist so ein Alltagsgebet. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Der Beter weiß, dass das angesichts von schweren Zeiten und Schuld und Anfeindungen nicht so leicht ist, gerade und aufrecht und klar zu bleiben, mit Gott unterwegs zu sein. Und er betet, Gott, ich möchte mich nicht verstecken, ich möchte nichts vorspielen, ich möchte nicht lügen, nicht tricksen, nicht böswillig handeln, nicht die Ellenbogen einsetzen und mich nicht vordrängeln, ich möchte nicht heucheln. Gott, lass mich in Klarheit, in Geradheit, in Aufrichtigkeit leben. Und im letzten Vers schaut der Beter neben sich. Klar kann man dieses Gebet für Israel auch an diesem Tag heute sprechen. Der Beter in seiner Situation schaut sich um und sieht neben sich die Leute, die zu seinem Volk gehören. Die Menschen, die mit ihm gehen. Übertragen auf uns die Geschwister, die Familie, die Brüder, die Schwestern, die Gemeinde, die Kirche. Vielleicht auch Stadt und Land und Erdkreis. Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Ein Gedanke zum Schluss, es kann in keinem Gebet nur um mich gehen. Neben mir glauben andere, mühen sich auf ihrem Weg, ringen um Glauben, haben Gottes Hilfe und Gottes Eingreifen genauso nötig wie ich. Beten wir für sie mit, um Erlösung aus aller Not. Herr, erbarm dich nicht nur über mir, aber über uns. David weiß, an wen er sich wendet. Er kennt seinen Gott und er weiß, bei diesem Gott ist genug Vergebung für alle Schuld, genug Leitung und Führung für jeden Schritt und genug Macht, um dem Feind entgegenzutreten. Das ist der Wochenpsalm für die neue Woche. Das war eine kleine Einführung und jetzt sind Sie dran. Sie müssen diesen Psalm mitnehmen, müssen einen Gedanken, einen Satz, einen Wort daraus greifen. Sie müssen die Worte dieses Psalms zu Ihrem Gebet machen. Machen Sie das mal. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.